Hallo Welt da draußen, hier ist wieder Surfing Linux. Wir beschäftigen uns mit den Hoch und Tiefs beim Umgang mit der freien Software Linux, wie der Name schon sagt. Heute habe ich einen neuen Gast an Land gezogen und zwar spreche ich heute mit Chris. Chris, worüber reden wir heute?
Moinsen, wir sprechen heute über ein viel bisschen, warum ich von Linux weg bin, über IT-Sicherheit und was uns noch so einfällt.
Jawohl. Chris, möchtest du mal kurz dich ein bisschen vorstellen?
Ja, ich komme aus dem Harz, arbeite im Handel, bin 33 Jahre alt und beschäftige mich hobbymäßig so ein bisschen mit der IT.
Und du bist bei Digital Courage oder Digital Courage?
Ich habe da einen Fediverse-Account, aber ich bin nicht Teil von Digital Courage.
Ach so. Warum bist du dann also von Windows weggegangen und zu Linux hingekommen? Wie waren das so deine ersten Erfahrungen?
Naja, wir haben natürlich die Problematik, dass ein Windows am laufenden Band Daten sammelt. Ja, du hast auf der Tastatur Keylogger, der von vornherein alles mitschneidet. Du hast massive Überwachungsgeschichten und du hast natürlich die Zwangsupdates. Absolute Katastrophe, wenn man sich das überlegt. Ich mache meinen Linux-Rechner an, installiere Updates, wenn ich das möchte, und ein Microsoft entscheidet selbst darüber, wann sie diese installieren.
Du hast gesagt, da ist ein Keylogger aktiv. Das ist mir noch nicht aufgefallen.
Wenn du Windows neu installierst, dann fragt die dich, möchten sie alle Daten senden oder möchten sie wenige Daten senden? Und wenn du alle Daten sendest, werden deine Tastaturanschläge pseudonymisiert an Microsoft gesendet.
Das ist mir neu, dass da Daten abgegriffen werden, ja, aber dass alle Tastaturanschläge weitergeschickt werden, davon habe ich noch nichts gehört.
Man sagt immer, das ist für einen Service, aber eigentlich ist es nur, um den Leuten hinterher zu spionieren.
Und das kann man aber ablehnen, oder? Dass das weitergeschickt wird.
Man kann es teilweise ablehnen, aber ob sie sich daran halten oder ob sie das nach einem Update wieder installieren, weiß man auch nicht. Und diese ganzen Geschichten hat mich dazu gebracht. Dann bin ich halt mal, habe ich mir Linux angeguckt und jetzt bin ich seit 10 Jahren, also ich teste eigentlich so alle 3 Monate mal eine unterschiedliche Distribution und ich muss sagen, das läuft und läuft und läuft.
Ja, ich bin auch über die Jahrzehnte hinweg bei unterschiedlichen Distributionen gelandet. Ich habe persönlich angefangen mit Slackware damals in den 90ern. Die habe ich mir noch mit 60 Disketten vom Rechenzentrum der Universität geholt. Das war eine sehr langwierige Geschichte. Danach war SUSE Linux aktuell von der Nürnberger Firma. Und dann hatte ich mal Debian ausprobiert. Das hat mich aber genervt, weil es sehr konservativ war bei der Software. Da habe ich dann auch meinen Drucker gar nicht zum Laufen gebracht. Dann habe ich lange Jahre Ubuntu benutzt. Bin dann zu Linux Mint übergegangen und zwischendrin habe ich mal so kleinere Distributionen ausprobiert wie Black Hat, Bunsen Labs, Antix für die ganz schwachbrüstigen Rechner und bin im Moment bei Manjaro gelandet.
Ja, ich habe aktuell Linux Mint wieder drauf. Ich war letzte Woche bei KDE. Davor hatte ich Catchy drauf. OpoS hatte ich eine Weile in der Testphase. Da gibt es jetzt auch die neue Version, aber die braucht noch ein bisschen, sag mal, ein bisschen Liebe. Aber ich sag mal, man hat so viele Möglichkeiten, so viele Systeme, die man mal ausprobieren kann. Und was hast du unter Windows? Unter Windows hast du eine Oberfläche und wenn die nicht mehr mit Updates versorgt wird, kommt die nächste. Da muss ich sagen, den Leuten entgeht auch viel.
Ja, also die Vielfalt unter Linux ist ungeschlagen. Man kann alle möglichen Windows-Systeme ausprobieren. Ich selber habe einen sogenannten Tiling-Window-Manager namens Niri gerade in Gebrauch. Ist ein bisschen nerdig, das Thema. Also die Linux-Standardnutzer nutzen KDE oder GNOME. Und die sogenannten Tiling-Window-Manager sind so eine spezielle Ecke für sich. Aber das ist das Gute an Linux. Man kann sehr viele unterschiedliche Sachen einfach mal ausprobieren, wenn es einem nicht gefällt. Dann nimmt man wieder was anderes. Die Auswahl ist da. Ich habe bei mir Wayland in Gebrauch. Ich habe das X-Windows abgeschaltet. Das war ein bisschen mit Schwierigkeiten verbunden. Der grafische Login-Manager scheint auf das alte X-Windows-System Wert zu legen, auch wenn man auf Wayland umgestellt hat. Also Wayland X-Windows, das ist so das zugrunde liegende Software-Stack, auf dem das Windows-System von Linux läuft. Und da ist ja jetzt gerade so ein Architekturwechsel im Gange. Aber da läuft noch nicht alles so wirklich rund. Und einige Sachen scheinen da noch Probleme zu machen. Ich hatte da so meine liebe Not, einen Login-Manager dann zu finden, der mit Wayland pur dann auch wirklich klarkommt. Und da habe ich einen am Start, der läuft auf einer Textkonsole, der heißt LY. Ist auch ein bisschen sehr speziell. Aber ich muss sagen, egal was schief läuft beim Ausprobieren unter Linux, kriegt man es immer irgendwie wieder hin, dass man damit ein lauffähiges System hat.
Genau, man hat, du hast auch eine riesen Community, die dir immer helfen kann, wenn du Fragen hast. Also ich bin bisher auch auf kein Problem gestoßen, das ich nicht lösen konnte.
Und erstaunlicherweise, so kritisch wie ich auch gegen KI-Tools eingestellt bin, es funktioniert inzwischen erstaunlich gut, wenn man eine KI bei Linux-Problemen fragt, wenn man irgendwas einstellen will. Auch wenn man mal für irgendeine lästige Arbeit ein Bash-Skript erstellen will, das dann irgendwie 20 Bilder umbenennt nach einem gewissen Schema oder sowas, kann man sich dann mit der KI inzwischen gut beraten lassen. Bei so kleineren Geschichten. Man sollte natürlich dann halbwegs versteht, was die KI dann hier behauptet oder erstellt, sonst könnte es dann ein bisschen gefährlich werden.
Ja, die Halluzinationen sind halt immer noch ein Problem, ne?
Von der KI. Und manchmal empfiehlt sie auch Programme oder Konfigurationen, die so überhaupt nicht funktionieren können, weil sie irgendwas erfindet. Also bei JavaScript habe ich festgestellt, da war die KI noch gar nicht mal in der Lage, die allerneuesten Sprachregeln da umzusetzen, weil sie da auf dem früheren Stand noch war. Und die hat also Programmcode vorgeschlagen, den man so gar nicht mehr verwenden soll.
Was mir da noch einfällt, um nochmal auf Microsoft so kurz zurückzukommen. Die meisten, also Firmen und so, nutzen ja auch Outlook. Outlook standardmäßig greift die Passwörter ab, Zugangsdaten, und schickt die an Microsoft, die werden da gespeichert. Und selbst wenn du dann sagst, ich lösche mein E-Mail-Programm, versucht Microsoft immer noch, auf diese dich sich einzuloggen. Also es gab zum Beispiel von dem YouTube-Kanal IT an der Bar. Die haben festgestellt, von der IP versucht sich einer einzuloggen, obwohl das Konto schon nicht mehr da war. Da hat der Server aufgesetzt in der virtuellen Maschine, hat sich dann eingeloggt über Outlook. Dann hat er die virtuelle Maschine abgeschaltet und konnte aber auf seinem Rechner im Terminal sehen, dass es trotzdem Anfragen gibt von dieser IP. Und dann hat er geguckt, wem gehört die IP? Microsoft. Bedeutet, selbst wenn du, das ist nicht vom Server oder von Outlook, sondern von Microsoft selber, die schicken Anfragen an, wir schnorcheln mal die E-Mails ab. Ja? Gibt es ein Video von IT an der Bar, sehr zu empfehlen.
Okay, kommt dann der Link in die Shownotes?
Ja, schicke ich dir rüber.
Super. Es gibt da ja auch noch den Cloud Act in Amerika, der dafür sorgt, dass so Firmen wie Microsoft dann also ihre Daten dann im Bedarfsfall dann für Ermittlungsaktionen auch bereithalten müssen. Unter anderem ist da auch festgelegt, dass bei ChatGPT keinerlei Benutzerdaten gelöscht werden dürfen. Also die müssen alles aufheben.
Ja, oder wenn du was machst, was den Amerikanern nicht passt, wird dein Account gesperrt, so wie es beim internationalen Gerichtshof war, wo sie dann die Konten gesperrt haben und er nicht mehr auf seine E-Mails zugreifen konnte. Das war ja letztes Jahr.
Richtig,
ja. Und sowas unter Linux unvorstellbar. Ich habe hier ein normales Konto, kein Cloud-Zwang.
Ja, ist leider richtig. Man kann nur noch unter Linux bei der Installation wirklich frei darüber entscheiden, ob man jetzt in die Cloud gehen will oder nicht. Bei Windows wird man ja dazu genötigt, dann ein Online-Konto anzulegen und man muss irgendwie ein paar Verrenkungen dann machen, damit man überhaupt noch ein lokales Windows-Konto anlegen kann, das nicht sofort online ist. Und daneben haben wir natürlich auch noch so die Social-Media-Netzwerke, die für Ärger sorgen. WhatsApp, TikTok, Meta und Co.
Ja, also du hast bei X, also das Netzwerk kannst du ja eh vergessen, Darstellung von nackten Kindern, ne, wo sich die Leute dann aufgeilen. Katastrophe, wird nicht abgeschaltet. Hast du mitbekommen, ne?
Ja,
die Geschichte.
Es war davor auch schon keine gute Idee, bei X zu bleiben, vor diesem Skandal.
Der Podcast von Heise hier, Haken dran, berichtet ja auch immer über sowas. Dann hast du so eine Geschichten, Werbeanzeigen. Verdient ja Facebook immer mit. Ich glaube, die machen 20% oder so. Und da gab es den Fall von Finanzfluss, dem YouTube-Kanal. Ne? Gab es so Fake-Profil und dann haben die so Scam-Werbung geschaltet. Und da hat Facebook den Original-Account gesperrt, weil die sich beschwert haben. Die haben sich beschwert und dann konnten die Scammer erstmal mehrere Tage die Leute abziehen, bis das dann aufgefallen ist. Gab es dann auch ein Video zu, die haben das dann auch aufgeklärt. Aber selbst Facebook, die wollen gar nichts dagegen unternehmen, weil die ja darin mitverdienen. Deswegen laufen ja auch unzählige Klagen gegen diesen Verein. Das sind ja hunderte ansässige Klagen, die noch ausstehen.
Ja, und man muss auch sagen, so die Benutzung von Facebook ist inzwischen zur Qual geworden durch diesen Werbezwang. Wenn man die personalisierte Werbung abschaltet, wird man immer wieder zu Zwangspausen genötigt. Da wird irgendein Werbefilmchen eingeblendet und dann läuft ein Zähler runter, bis man dann wieder weiter scrollen kann.
Genau, da gibt es ja Gott sei Dank europäische Alternativen mit Fediverse, Mastodon. Keine Werbung, kein Tracking. Ist leider noch nicht so in der Benutzung, wie es schön wäre. Aber das kommt schon noch.
Ne? Ja, das liegt daran, dass die meisten Leute auf diesen algorithmusgesteuerten Infofeed abfahren. TikTok, Meta und Co. und WhatsApp, die machen einen regelrecht süchtig mit diesem algorithmusgesteuerten Feed. Also man nennt das Aufmerksamkeitsökonomie inzwischen. Die wissen ganz genau, wie man den Nutzer dazu bringt, dass er ständig das Gefühl hat, er muss weiter scrollen. Er kriegt das Gefühl, was zu verpassen und er muss möglichst lange am Ball gehalten werden.
Genau, gibt es ja jetzt auch Untersuchungen von der EU gegen TikTok. Die haben ja festgestellt, macht süchtig, jetzt wollen sie ja dagegen vorgehen. Mal gucken, was sich da entwickelt.
Und ich habe jetzt schon seit längerer Zeit ein Mastodon-Konto und bin dort auch jetzt geistig ziemlich gut angekommen und habe da mir verschiedene Kontakte auch geschaffen inzwischen. Also ich habe jetzt eine Timeline, in der auch was los ist. Wenn man als Anfänger auf Mastodon geht, da ist erstmal das Ganze sehr langweilig, weil die eigene Timeline leer ist. Damit kommen viele Anfänger nicht so recht klar. Man muss erstmal herausfinden, wie man es schafft, dass die eigene Timeline dann überhaupt gefüllt wird. Am besten einen Post reinstellen mit dem Hashtag neu hier und mal ein paar Leute fragen, welchen Personen man da am besten folgen kann, die ähnliche Hobbys und Interessen haben wie man selber. Und dann sind die Leute so freundlich und schlagen einem da jede Menge Sachen vor. Bei der Benutzung von Mastodon habe ich selber gemerkt, im Gegensatz zu Facebook zum Beispiel, dass da, wenn ich da scrolle und meine Timeline durchgehe, irgendwann ein Sättigungspunkt erreicht ist, beziehungsweise der Punkt erreicht ist, wo ich dann merke, jetzt sehe ich Posts, die habe ich schon mal gelesen. Dieses Gefühl, dass man etwas geschafft hat, das gibt es bei Instagram oder bei Facebook nicht, weil der Feed unendlich ist und immer wieder weitergeht. Und bei Mastodon ist ebenso der Unterschied, es gibt hier keinen Algorithmus, der diesen Newsfeed steuert, sondern der ist chronologisch. Ich kann natürlich, wenn ich Lust habe, mich noch weiter mit zahlreichen Posts beschäftigen und dann noch andere Feeds abgrasen, aber meine eigene lokale Timeline, die hat irgendwann einen Punkt, wo man dann erkennt, jetzt bin ich damit durch, jetzt kann ich wieder was anderes machen.
Es ist natürlich auch die Gefahr, wenn man jetzt eine politische Partei ist, so ein zweites Standbein zu haben, im Fediverse ist sehr schlau, weil wenn Mark Zuckerberg irgendwann sagt, pass auf, wir machen jetzt ja Shadowban und die dürfen nichts mehr posten oder die machen den Account dicht, dann stehst du natürlich blöd da. Weil wie erreichst du deine Leute?
Ja, generell wäre es mal zu überlegen für Behörden und Leute aus der Öffentlichkeit und auch politische Mandatsträger, ob man diese algorithmengesteuerten sozialen Netzwerke nicht einfach grundsätzlich boykottieren soll. Aber da Politik natürlich wahrgenommen werden will, wird es wohl nicht so schnell dazu kommen, dass Politiker von sich aus sagen, da gehe ich nicht hin, das lehne ich ab. Ich gehe da woanders hin. Ins Fediverse und baue da meine Präsenz auf.
Es gab ja auch, ich glaube, Stadt Köln war es, die wollten ja ihre Präsenz einstellen, weil sie gesagt haben, das liest ja keiner. Da kam eine Welle und dann sind sie doch geblieben, ja. Da kamen erstmal 30.000 Leute, die haben gesagt, ey, pass auf, hier, wir sind doch da, wir lesen das, nur wir schreiben halt nicht die ganze Zeit.
Das ist mal ein Positivbeispiel.
Und die sind jetzt immer noch da, ne?
Also der Bundesbeauftragte für Datenschutz, der ist auch auf Mastodon.
Herr Kelber, genau. Dem folge ich übrigens auch. Ein sehr kluger, weiser Mann.
Wirklich wünschenswert, wenn mehr Behörden und Politiker dann auch auf Mastodon ins Fediverse gehen würden. Aber wir sollten vielleicht mal für die Hörer erklären, was das Fediverse ist.
Das Fediverse ist einfach ein dezentral aufgebautes Netzwerk. Du hast so einen Ersatz für Facebook, du hast einen Ersatz für Twitter, also einen Kurznachrichtendienst. Du hast mit PeerTube eine Videoplattform. Es gibt PixelFed, da kannst du Fotos hochladen. Loops Video gibt es, da kannst du so Kurzvideos machen, wie bei TikTok.
Okay, Loops kannte ich noch nicht.
Ja, ist noch nicht so alt, aber kommt jetzt. Einfach mal unter jointhefediverse.net oder joinmastodon.org gucken. Man findet alles.
Ich bin jetzt seit kurzem erst bei Friendica und habe mich damit noch nicht so richtig angefreundet.
Nee, Friendica fand ich auch immer so ein bisschen, da finde ich die Mastodon-Oberfläche finde ich da besser.
Ja, also so richtig angekommen bei Friendica bin ich noch nicht. PixelFed habe ich ein paar Fotos reingestellt. Ist so als Datenhalde für die Fotos, um die weiter zu verlinken, ganz interessant. Bei PeerTube, muss ich sagen, gibt es das Problem, eine Instanz zu finden, wo man selber dann sich auch registrieren kann und eigene Videos hochladen kann. Da ist keine einzige PeerTube-Plattform gibt, sondern viele verschiedene Instanzen, dezentrales Netzwerk. PeerTube ist nicht gleich einmal YouTube, sondern hängt natürlich davon ab, wer die jeweilige PeerTube-Instanz betreibt. Und da ist es auch eine Frage der Ressourcen und des Geldes, muss man sagen. Also es kostet natürlich mehr Geld, eine PeerTube-Instanz zu hosten, auf der viele Videos abgelegt werden, die entsprechend viel Datenspeicher beanspruchen, als jetzt eine Instanz für Mastodon, wo hauptsächlich nur Textnachrichten stehen. So dass viele PeerTube-Instanzbetreiber dann auch nur eine beschränkte Anzahl von Nutzer zulassen und es nicht jedem erlauben, sich da zu registrieren. Und manche PeerTube-Instanzen, die sind auch gesperrt für neue Registrationen. Die nehmen gar keine neuen User mehr.
Ja, wenn du eine Instanz suchst, guck dir mal die vom Adminforge an. Der macht ja ganz viel mit Mastodon und so. Da kannst du eigentlich hin.
Aha. Und das nächste Problem ist, wenn man einen YouTube-Kanal hat, wo man ein bisschen Aufmerksamkeit generiert hat und auch eine Anzahl von Abonnenten hat, wenn man dann auf eine PeerTube-Instanz geht, dann hat man dann erstmal niemanden, der die Videos anguckt.
Das stimmt. Das muss alles sich noch ein bisschen, muss alles noch wachsen, ne?
Also YouTube ist extrem unangenehm, wenn man eine längere Zeit mal dort verbracht hat und dann mitkriegt, dass einzelne Accounts dann wegen Kleinigkeiten gesperrt werden, wo es dann keinen wirklich nachvollziehbaren Grund gibt. Und dass man also wirklich davon abhängig ist, dass ein Betreiber einem da auf Dauer dann seine Videos hosten lässt, der dann irgendwann seine Meinung auch ändern kann. Das ist schon sehr unbehaglich. Und manchmal kommen die auch auf Ideen. Also ich habe jetzt hier bei der Intro-Musik und bei der Outro-Musik also eine freie Musik benutzt, die ich dann auch verwenden darf, wo ich nicht mal genötigt werde, den Anbieternamen zu nennen oder den Schöpfernamen zu nennen. Der hat es natürlich gern, wenn man seinen Namen irgendwo reinschreibt, aber man ist nicht dazu verpflichtet, man kann die Musik verwenden, die ist dafür freigegeben. Da war YouTube dann der Meinung, im Outro, die Musik gehört irgendwem anderes. Und der kriegt dann dafür Tantiemen, wenn das abgespielt wird. Also ich habe da keinen direkten Copyright-Strike bekommen, sondern den Hinweis, dass die Rechte irgendjemand anderem gehören.
Ja, ich habe eine Zeit lang Gaming-Videos hochgeladen. Ich kenne das selber. Das ist schon interessant.
Okay, wir haben noch das Thema E-Mail auf dem Schirm hier, um sich von Big Tech Data zu emanzipieren. Was machst du da in Sachen E-Mail?
Naja, also ich muss sagen, ich habe ja alle Dienste von den USA bis auf YouTube, also bis auf, also ich habe noch das Google-Profil, aber ansonsten bin ich ja weg. Ich habe meine Mails bei Tuta aktuell, das ist ja ein deutscher Anbieter. Neben Mailbox oder Posteo sollte man eigentlich kennen, die sich dann auch auf Datenschutz und so spezialisieren. Keine Werbung, kein Tracking. Google Mail hingegen liest mit. Es wird alles auch mitgelesen, was du schreibst, falls man es mal brauchen könnte oder was weiß ich warum.
Ja, die sind auch dazu verpflichtet, wegen des Cloud Acts. Ich bin dann inzwischen auch zur Mailbox gewechselt, aus diesen Gründen. Und bin dabei, so Stück für Stück meine Accounts dann auch umzuziehen, die ich da habe. Bei denen ich mich dann noch mit einer alten Web.de-Adresse da auch registriert habe. Web.de ist ja eigentlich auch eine deutsche Firma, denkt man.
Ja.
Aber selbst wenn man da einen bezahlten Zugang hat, kriegt man immer noch Werbung.
Ja, selbst sie haben selbst Werbung im Postfach drin, obwohl du bezahlst. Es gibt Besseres.
Ja, also bei Mailbox.org, wenn man bezahlt, kriegt man keine Werbung. Und die haben sogar ein bisschen Cloud-Speicher dabei. Der ist allerdings für heutige Verhältnisse schon ein bisschen klein.
Naja, aber für 12 Euro kriegst du da Sorglos-Paket, mehr braucht man doch nicht.
Ja, ich habe ein kleineres Paket. Ich habe den Standard-Premium-Zugang oder wie das sich nennt, für 4 Euro. Nee, für 3 Euro.
Ach so, ja.
Aber das ist dann schon der Luxuszugang für 12 Euro.
Genau, das ist die zweite Stufe, ne? Das 12 Euro war ja dann 1 Euro im Monat.
Ja, der billigste ist 1 Euro, genau.
Ja.
Das ist ein Geld auch wert.
Ja, auf jeden Fall.
Okay, was haben wir dann noch? Matrix, die Wahl eines Messengers. Da hattest du noch was notiert.
Genau, Messenger. Das gute alte WhatsApp. Müssen wir jetzt nicht drüber reden. Datenschutztechnische Katastrophe. An der Verschlüsselung, ob das wirklich verschlüsselt ist, wird ja auch immer mal gezweifelt. Ich empfehle hier mal zu gucken auf der Website messengermatrix.de. Die haben eine tolle Übersicht, was es alles gibt. Ob es jetzt Signal ist, Delta Chat, Trema oder Matrix. Da kann man sich mal eine Alternative suchen, dass man von diesem US-Anbieter auch wegkommt. Ist ja auch Meta.
Ja, aber wie soll das jetzt so für Otto Normalverbraucher funktionieren? Man hat so seine Kontakte auf WhatsApp und beschließt dann für sich, oh, WhatsApp will ich nicht mehr, ich gehe jetzt woanders hin. Da gibt es halt ein Riesenproblem. Die Leute, mit denen man kommunizieren will, sind dann in einer WhatsApp-Gruppe. Was macht man mit denen?
Na, man kann erstmal informieren und sagen, pass auf Leute, das und das, ich möchte jetzt nicht mehr. Und dann noch einen zweiten Messenger installieren und nach die Leute rüberholen.
Wenn das funktioniert, super. Ich bin leider gezwungen, WhatsApp weiter zu benutzen, weil ich sonst den Kontakt verliere.
Passend dazu gibt es natürlich einmal im Monat den sogenannten D-Day von Marc-Uwe Kling. Wie heißt das?
Der heißt Marc-Uwe Kling, ja.
Genau, Marc-Uwe Kling. Könnte man ja auch als Anlass mal nehmen, ne? Zu sagen, pass auf, wir machen einmal im Monat, machen wir einen Dienst weg.
Ja, das hört sich so toll an, aber in der Realität sind die Leute, die man da überzeugen muss, halt leider etwas schwieriger. Ich spiele jetzt zum Beispiel in zwei Orchestern, Musik, Trompete, und da war schon ein Problem, die Leute überhaupt da in eine WhatsApp-Gruppe reinzubringen, um miteinander zu kommunizieren und bei denen dann noch jetzt dafür zu sorgen, dass sie kein WhatsApp benutzen, sondern einen alternativen Messenger, also ist nahezu aussichtslos. Also es funktioniert nicht immer.
Ja, ich persönlich kann ohne WhatsApp leben. Ich merke es auch bei Arbeit manchmal, dass es doch manchmal nervt, aber vom Prinzip her, ich komme ohne WhatsApp sehr gut klar.
Ja, wenn man so einen Bekanntenkreis so weit hat oder die von sich aus der Meinung waren, sie können wechseln und man kommuniziert über Signal oder was andere, dann ist es ja okay. Bei Signal habe ich mir sagen lassen, gibt es auch ein Abhängigkeitsverhältnis irgendwie mit Amerika.
Ja, die hosten in der Amazon Cloud. Also sie haben Amazon Server gemietet und betreiben dann ihre Server in einer virtuellen Maschine. Sie haben sich ja dazu auch geäußert, weil es daran Kritik gab. Das Problem ist einfach, dass Amazon so groß ist, dass niemand sonst, also es gibt halt keine Alternativen. Die können halt sonst nirgendwo hin, weil die müssen das ja auch irgendwo hosten, ne?
Ja, aber es ist ja dann ein Problem, wenn ich sage, ich will mich von Big Tech lösen, von der Abhängigkeit von Amerika. Ich nehme jetzt Signal und Signal ist dann durch die Hintertür dann auch wieder abhängig dann von Amerika, weil es den Cloud-Speicher darüber kriegt. Funktioniert es ja dann auch nicht so richtig.
Das stimmt, aber ich habe wenigstens einen besseren Datenschutz. Und Signal kann man inzwischen ohne Handynummer nutzen, also...
Ja, das ist ein Argument. Kommen wir zu Suchmaschinen. Ich benutze seit längerer Zeit schon DuckDuckGo und verwende Google nur noch in Ausnahmefällen, eigentlich so gut wie gar nicht mehr als Suchmaschine.
Ja, ich bin eher bei Startpage. Ansonsten gibt es ja, wie heißen die? Jetzt habe ich den Namen vergessen.
Startpage,
ja. Oder
Startpage, okay.
Startpage, ja. Oder MetaGear gibt es ja auch noch.
Die hatte ich zuletzt als Student vor 20 Jahren benutzt oder 30 Jahren. Ach Gott, bin ich alt.
Ich glaube, die arbeiten auch gerade an einem europäischen Suchindex, ne? Dass man da von Amerika wegkommt.
Aha.
Mir war so, ich hätte irgendwas gelesen.
Okay. Manche benutzen gerne Ecosia als Suchmaschine. Die gelten auch als schöne Alternative.
Sprechen mit den Bäume pflanzen, ob das umgesetzt wird.
Ja, mit jeder Suchaktion pflanzt man einen Baum. Wir hatten noch YouTube werbefrei nutzen, dank NewPipe. Ich benutze gerade FreeTube.
Genau, läuft auf selbe hinaus. NewPipe für Android, einfach eine App. Die fällt dann die Werbung raus, kann man sich installieren, muss man aber dann über den F-Droid Store machen, weil die gibt es nicht im Google Play Store, logischerweise, weil die wollen ja Werbung machen.
Ja, könnte ich mal ausprobieren.
Funktioniert. Ja, kann man übrigens auch PeerTube mit einbinden.
Aha.
Suchst du dir eine Instanz aus und dann kannst du darüber die Sachen angucken, die auf PeerTube laufen.
Ah ja, nicht schlecht. Hast du selber einen Account bei einer PeerTube Instanz?
Ja. Habe ich.
Hast du da schon mal probiert, Videos aus YouTube da zu synchronisieren?
Das geht teilweise, bei mir geht das aber nicht.
Ich habe da auch gerade ein Problem, dass ich meine Videos da nicht rüberbringe irgendwie.
Genau, das ist von Instanz zu Instanz unterschiedlich. Manche erlauben das, manche nicht. Also ich habe bei clip.place einen Account, die machen das leider nicht.
Mhm.
Muss man dann leider separat nochmal hochladen.
Okay. Und auch wenn es erlaubt ist, heißt es nicht, dass es technisch irgendwie funktioniert.
Genau, wenn YouTube sagt nein, dann nein.
Ja.
Ja, es ist so.
Ja. YouTube will nicht, dass die Leute abwandern.
Nee.
Und dann haben wir noch hier Passwortmanager. Es ist ein bisschen schwierig, den Übergang zu finden von YouTube werbefrei zu Passwortmanagern und Zwei-Faktor-Authentifizierung.
Ich sag mal, wie geht der Spruch? Kannst du dir dein Passwort merken, dann ist das schlecht. Wenn man sich da ein bisschen mit KeePass oder mit Bitwarden beschäftigt, lebt man sich einfach gesünder und sicherer, als wenn man da die Sachen selber aufschreibt.
Es wird ja immer mit so Komfortfunktionen geworben, so bei diesen Passwortmanagern, dass da automatisch auch Formulare im Browser ausgefüllt werden können, wenn man sich irgendwo einloggen will.
Genau, das geht hier mit einem Plugin, habe ich hier auch.
Da frage ich mich dann aber, wo ist dann hier der Mehrwert? Also wenn ich einen Passwortmanager wie KeePass XC verwende und habe meine Passwortdatei mit den Zugängen auf meiner lokalen Festplatte und sorge dann dafür, dass ein Plugin im Browser diese Datenbank dann ausliest, dann wandern meine persönlichen Daten ja über ein Plugin dann ins Internet irgendwie sozusagen. Da habe ich ja dann auch keine Kontrolle über diese Schicht. Mhm. Die da vor sich da hinwerkelt.
Mal dein Masterpasswort angeben. Ja. Passiert. Und dann ist das ja nur im Browser. Das geht ja nicht, geht ja nicht an den Server, sondern das ist ja eigentlich lokal im Browser.
Also das bleibt lokal bei mir im Browser. Also
Local
Storage dann.
Die Login-Daten, die Login-Daten werden gehasht. Das heißt, also zumindest sollte es so sein. Der Anbieter sieht das ja nicht. Sonst können wir uns das ja alles schenken mit dem Passwort. Ja.
Also das soll dann entsprechend sicher auf meiner lokalen Seite bleiben.
Ja, also mir ist nichts Negatives zu Ohren gekommen. Das funktioniert ganz wunderbar.
Okay, also dass es funktioniert. Es funktioniert ja auch, wenn ich den Passwortmanager von Google Chrome benutze.
Ja, aber ist das nochmal verschlüsselt?
Das ist halt die Frage, ne? Wo liegen die Passwörter rum? Weil ich kann ja die auf jedem PC dann verwenden, wo ich Google Chrome verwende. Die werden ja dann auch synchronisiert.
Na, Synchronisation kann man ja bei KeePass auch machen,
ja.
Wenn man das einrichtet.
Ja, bei KeePass kann man seine Datenbankdatei mit den Zugängen in ein Cloud-Verzeichnis ablegen, was man synchronisiert zwischen PC und PC oder zwischen Handy und PC. Musst du halt beim Cloud-Speicher aufpassen, dass da nicht jeder drauf zugreifen kann. Und wenn ich damit mein persönliches Masterpasswort das aufmache, ist es auch relativ sicher. Sofern keiner das Teil knacken kann.
Ja, ich glaube, die sind eigentlich immer, was die Verschlüsselung angeht, up to date, ne?
Das dürfte zu aufwendig sein. um es in menschenverträglicher Zeit dann zu entschlüsseln. Die Verschlüsselungs...
Zumindest bis die KI noch besser wird.
Das weiß man natürlich nicht. Wir sind da mitten in einer KI-Revolution, deren Auswirkungen man noch gar nicht absehen kann, die für zahlreiche Probleme sorgen.
Ja, außer dass sie... Ja, braucht man neue Arbeitsspeicher.
Ja, das ist mal das so das eine. Wir brauchen leistungsfähigere Hardware dafür. Wenn man versucht, eine KI lokal auf seinem Rechner zu installieren, um zu verhindern, dass die von außen auf irgendwas zugreifen kann, hat man das Problem, dass die eigene Maschine zu schwach ist, weil der Arbeitsspeicher, den man dafür braucht, zu teuer ist. Der schnelle Grafikkartenarbeitsspeicher. Also da müsste sich hardwaretechnisch da einiges mal bewegen, dass ich lokal auf meinem persönlichen privaten PC eine KI so installieren kann, dass ich mich dann auch sicher fühle, wenn ich die benutze. Also das fände ich dann schon interessant. Also wenn ich so eine KI dann meinen Rechner verwalten lassen kann und ich kann dann sicherstellen, dass die nicht irgendwie ins Internet geht. Das fände ich dann schon ganz praktisch. Aber da sind wir noch meilenweit davon entfernt. Ich habe mal versucht, Whisper lokal zu installieren, um Podcast-Folgen zu transkribieren. Und die Rechenleistung, die war dann so übel, dass Whisper 3 oder 4 Mal so lange gebraucht hat wie die Dauer des Podcasts, um ein Transkript zu erstellen. Also das Transkript war gut, die Qualität war schön, aber das war extrem aufwendig. Das erinnert mich so an die Frühzeit der Super-Video-CDs, der SVCDs, als man Filme in SVCDs umgewandelt hat. Da hat dann der eigene Rechner so einen ganzen Tag dann vor sich hingerechnet, um einen Film umzuwandeln. Das haben wir jetzt mit der lokalen KI, wenn Whisper also eine Audiodatei hier ausliest. Das dauert länger als die Umwandlung von Video.
Aber OpenClaw arbeitet doch auch regional, oder?
OpenClaw? Nur auf dem eigenen Rechner?
Ist doch gerade
nur auf dem eigenen Rechner? Glaube ich nicht.
Ja. Ich glaube ja.
Da muss.
Ist das nicht gerade groß im Kommen?
Da hat der eine Typ da, der immer die heiße Videos macht, so einen Test gemacht. Mit OpenClaw. Wie heißt der? Keno? Ja, also.
Ja, von Heise, von CT, ja.
Der genau. Hat aber auch die Mega-Ausstattung am Rechner. Der hat jetzt nicht so einen Wald- und Wiesenrechner wie ihr zu Hause.
Das stimmt, ja. Das hat er gesagt, die CT bezahlt ja.
Die haben da jede Menge Schotter. Und so einen Rechner kriegst du normalerweise nicht. Der hat dann 5.000 Euro gekostet, wenn es reicht. Von dem, was der da alles verbaut hat. Das ist völlig unrealistisch.
Ja.
Also ich habe mit meinem Rechner mit 16 GB Arbeitsspeicher schon ein Problem, eine Mistral-Version zum Laufen zu kriegen, die irgendwie ein bisschen leistungsfähiger ist und über das Mini-Modell hinausgeht. Bei der Whisper lokalen bei der lokalen Whisper KI-Installation hatte ich das Problem, das lief immer über so eine aufwendige Python-Environment-Geschichte, die sich dann bei jedem Update immer zerlegt hat, die ich dann immer per Hand wieder neu einrichten musste. Und die Updates haben dann auch immer ewig lange gedauert, weil da alle möglichen kleinen Sachen da neu geladen und kompiliert werden mussten bei jedem Update, dass ich irgendwann es dann auch hab sein lassen. Über Auphonic ist da auch so eine Whisper-Anbindung drin, die dann dafür sorgt, dass man da auch sehr komfortabel dann ein Transkript erstellen kann.
Ja.
Also das ist wirklich ein sehr, sehr nützlicher Dienst, der von Anfang an schon irgendwie mit KI gearbeitet hat. Da war ChatGPT noch gar nicht bekannt. Also die haben sich ganz schön entwickelt.
Das stimmt.
Dann würde ich sagen, verabschieden wir uns und sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Ich danke. Tschüss, bis nächstes Mal.